Willkommen zu Holger ruft an, einem Podcast von Übermedien, dem unabhängigen, werbefreien Magazin für Medienkritik, ausschließlich finanziert durch unsere Community. Und wer da auch dazugehören will, erfährt im Abspann, wie das geht.
Desiree Steppert von der Landesanstalt für Medien NRW.
Hallo Desiree, hier ist Holger.
Hallo Holger.
Ich rufe an wegen politischen Influencern. Ihr habt euch für eine Studie politische Influencer angesehen. Die Studie heißt Analyse politischer Influencer-Kommunikation auf Instagram und TikTok. Was genau sind denn eigentlich politische Influencer?
Politische Influencer, so wie wir sie hier bei uns in der Studie verstehen, sind alle Accounts und dementsprechend auch Creator, die sich während der Bundestagswahl zu politischen Themen geäußert haben.
Das habe ich auch gemacht im Internet. Bin ich auch in der Studie?
Du würdest wahrscheinlich rausfallen, weil du für uns schon an die Kategorie Journalist fallen würdest. Und Journalisten haben wir ganz explizit nicht untersucht. Wir haben auch keine Politiker oder Parteiaccounts angeguckt, sondern wirklich Menschen, die sich politisch äußern.
Aber was ist denn der Unterschied zwischen Journalist und Influencer dann?
Der Journalist ist meistens mit einem Medienhaus verbunden. Das heißt, er hat gewisse redaktionelle Richtlinien, an die er sich halten muss. Und die Journalisten, das weißt du ja selber auch, halten sich an journalistische Sorgfaltspflichten sehr, sehr stark. Das müssten politische Influencer auch mittlerweile, seit den Änderungen des Medienstaatsvertrages. Ist aber nicht immer so.
Änderung Medienstaatsvertrag und das, mal abgesehen davon, dass irgendwer so eine Studie ja bezahlen muss auch. Was hat eigentlich überhaupt die Landesmedienanstalt damit zu tun, was so ein Influencer oder ich ins Internet sendet den ganzen Tag? Was geht euch das an?
Was uns das angeht, wir beschäftigen uns mit allen Inhalten, die in irgendeiner Form meinungsrelevant sind. Und bei Influencern und politischen Influencern kann man natürlich sagen, dass die mittlerweile eine Reichweite, gerade unter einer jungen Zielgruppe, erreicht haben, die von traditionellen Medienhäusern schon lange, lange überstiegen hat. Und deswegen gucken wir uns das jetzt gerade auch sehr interessiert an, weil eben politische Influencer durch ihre Reichweite und durch nachrichtenähnlichen Content für uns auch tatsächlich Regulierungsgegenstand sind.
So, jetzt zur Studie. Was war eure Fragestellung?
Genau, vielleicht fange ich einmal da an, wo wir hergekommen sind oder warum wir uns das eigentlich angeguckt haben. Also so Plattformen wie TikTok und Instagram sind natürlich besonders für junge Menschen immer entscheidend dabei der politischen Meinungsbildung. Und ich weiß nicht, ob du die Debatte mitbekommen hast um die Europawahl 2024. Da ging es ja hoch und runter, gerade Influencer-Kommunikation ein Grund für das Erstarken von Parteien an beiden politischen Rändern sein könnte. Das war unsere Hintergrundfrage oder das war der Hintergrund, wo wir uns damit beschäftigt haben. Und wir sehen natürlich auch, dass Influencer mittlerweile Millionen von jungen Menschen da auch erreichen können. Und das sind natürlich Bereiche, wo wir bei Reichweiten sind, die für uns so wichtig werden, weil sie eben auch Debatten und auch vielleicht auch Wahlentscheidungen beeinflussen können, dass wir uns das ein bisschen näher angucken wollten. Mhm. Und dementsprechend haben wir uns mal angeguckt, weil darüber auch noch nicht so viel bekannt ist, welche genau Inhalte und Strategien von politischen Influencern eigentlich benutzt werden.
Und welche sind das?
Sehr viel Meinung, sehr viel Emotion und hin und wieder auch das ein oder andere oder die ein oder andere negative Darstellung des politischen Betriebes und politischer Parteien.
Politikverachtung gleichsam.
Ja, sagen wir so, die Studie zeichnet ein Bild, zumindest aus dem Bundestagswahlkampf 2025, das zumindest keinen positiven Eindruck von der politischen Landschaft in Deutschland oder von den politischen Institutionen hinterlässt. Und das ist natürlich für uns schwierig vor dem Hintergrund, dass das natürlich auch so antidemokratische Tendenzen stärken kann. Wenn wir immer nur negativ auf Parteien, die Wahlen oder politische Institutionen insgesamt oder auch Medien gucken, dann sinkt natürlich auch unser Vertrauen da rein. Und das ist natürlich eine problematische Entwicklung.
Ihr habt eine klassische politische Aufteilung gemacht, also links, rechts, also egalitär, autoritär, wenn man so will. Ist das, was du da gerade beschrieben hast, also diese mangelnde Zutrauen in die Institutionen, nenne ich es mal, ist das auf irgendeiner der beiden Seiten stärker ausgeprägt? Ist das eher ein linkes Phänomen, eher ein rechtes Phänomen?
Wir sehen, dass das Phänomen auf beiden politischen Seiten und vor allem zu den extremen Rändern hin größer wird. Wir können auch sehen, dass es leichte Tendenzen dahin gibt, dass eher rechte Kanäle stärker negativ kommunizieren, zumindest im Wahlkampf 25.
Das hast du relativ zögerlich gesagt, weil es heißt ja gerne, hast du ja auch gesagt, euer Hintergrund für die ganze Arbeit war, dass die rechten, die AfD-nahen Influencer so irre erfolgreich sind, was ich von Linken ja tatsächlich noch nie gehört habe. Was habt ihr denn gesehen entlang dieser Rechts-Links-Aufteilung?
Dass die rechten Influencer tendenziell erfolgreicher sind, kann unsere Studie tatsächlich nicht zeigen. Im Vergleich dazu muss man sagen, dass die eher linksorientierten Influencer tatsächlich mehr Reichweite hier bekommen haben oder generell mehr Reichweite haben und dementsprechend auch ihre Posts erfolgreicher unterbringen konnten.
Diese Reichweite, die du da gerade nennst, konntet ihr sehen, wer erreicht wurde? Weil wir unterstellen gerade so ein bisschen, ja, das ist ja alles junge Leute, die da angesprochen werden. Woher weiß ich das eigentlich?
Das weiß ich genauso wenig oder die Landesmedienanstalt genauso wenig wie du, ehrlicherweise. Ich kann natürlich nur von außen drauf gucken. Ich kann mir die Accounts angucken und dann sehe ich, das sind Accounts, die um die 200.000 Follower haben. Oder es gibt auch Accounts bei uns im Sample, die über 1 Million Follower haben. Also das sind schon Reichweiten, davon kann, glaube ich, jedes Medienhaus heutzutage nur träumen. Vor allem in einer natürlich sehr interessanten jungen Zielgruppe.
Wenn du sagst, dass sich das ungefähr die Waage hält, links, rechts, reden die Linken anders als die Rechten? Reden die über andere Dinge als die Rechten? Oder hält sich das insgesamt die Waage? Worüber wird überhaupt geredet?
Interessanterweise, während des Wahlkampfs wird, wer hätte es gedacht, vor allem über den Wahlkampf selber geredet, über Parteien, über Politiker. Und dann ganz spät kommen auch die Themen. 2025 war es so, und ich glaube, das spiegelt sich auch sehr gut mit der Medienagenda generell wieder, dass die Themen Migration, Asyl sehr stark in den Fokus gekommen sind. Auch innere Sicherheit war ein Thema, was hier sehr stark thematisiert wurde. Und ja, tatsächlich wird unterschiedlich kommuniziert. Eben gerade von eher rechten Influencern geht es häufig um Migration und Kriminalität, wohingegen linkere Influencer eher Richtung Soziales, Klima kommuniziert haben.
Und worüber reden die jeweils nicht?
Worüber sie nicht reden, ganz wenig interessanterweise wurde über die Finanzen gesprochen. Den einzigen Peak haben wir gesehen, als die Debatte um die Schuldenbremse aufgekommen ist. Das war der Peak, wo tatsächlich die Finanzen mal wieder eine größere Rolle gespielt haben. Das Klima war auch tatsächlich sehr selten. Im Vergleich vor allen Dingen zum letzten Wahlkampf war das gar nicht mehr so ein großes Thema, wie es in diesem Wahlkampf gewesen ist. Und ich glaube, auch das spiegelt sich ja in der Medienagenda sehr wider, dass das Thema wenig aufgegriffen wurde.
Es klingt wie eine normale Zeitung. Wozu brauche ich Influencer, wenn ich bei denen auch nichts Neues erfahre? Also machen die irgendwas besser als die traditionellen, die redaktionellen Medien?
Ich glaube, das war auch das, was uns an der Studie am meisten interessiert hat. Also wir sehen, dass die politischen Influencer in ihrer Kommunikation Ereignisse aus der Medienagenda sehr stark widerspiegeln. Nur halt die Art und Weise, wie berichtet wird, das unterscheidet sich sehr stark. Die sind sehr, sehr viel emotionaler, die Beiträge sind wertend. Wir sehen, die sind im Grunde in zwei Welten zu Hause. Auf der einen Seite bedienen sie ganz klar eine Medienlogik, also das, was Aufmerksamkeit gerade in den Massenmedien hat, wird auch auf TikTok und Co. aufgegriffen. Auf der anderen Seite natürlich auch die Plattformlogik, in dem die Art der Darstellung ganz anders da ist. Also sehr viel Meinung. Wir sind sehr emotional, wir geben da selber unsere Wertung rein. Das ist, glaube ich, auch das, was junge Menschen hier vor allen Dingen an der Art der Kommunikation besonders anspricht.
Politische Influencer werden ja vor allen Dingen von der Politik gerne zum Gott sei bei uns erhoben. Sind politische Influencer ein Problem oder sind die ein Nutzen?
Ich glaube, das kommt darauf an, wen du fragst hier in dem Zusammenhang.
Okay, dann frage ich anders. Für wen sind politische Influencer ein Problem?
Für die, gegen die wahrscheinlich geredet wird, würde ich sagen. Also ich glaube, wenn ein Influencer mit einer sehr großen Reichweite, ich nenne nur mal das Beispiel Rezo, von der Zerstörung der CDU spricht, ist das selbstverständlich für die CDU jetzt keine gute Wahlkampagne. Und dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass auch, und das sehen wir auch hier in dem Sample, dass man auch mit Influencern auch hin und wieder mal zusammenarbeitet. Also, dass man da auch Kooperationen eingeht, dass auch Politiker und Politikerinnen auf den Accounts auch auftreten.
Wo du Rezo sagst, wie habt ihr überhaupt die Influencer ausgewählt, die ihr euch angeguckt habt?
Wir haben uns Influencer angeguckt, die während der Bundestagswahl zu politischen Themen sich geäußert haben, also in einem Zeitraum von Januar bis März, wo die heiße Wahlkampfphase war. Da haben wir uns insgesamt 98 Influencer auf TikTok und Instagram angeguckt und da aber auch ganz explizit Accounts von Parteien, Politikerinnen und Politikern, Journalistinnen und Journalisten ausgeschlossen, weil die natürlich anders kommunizieren aus unserer Sicht als jemand, der wirklich ja, seine Meinung da kundtut.
Lässt sich das überhaupt so gut trennen, dass da ist ein Journalist und das ist ein Influencer?
Also wir haben tatsächlich geguckt, ob der Account oder die Person mit einem Medienhaus in irgendeiner Art und Weise kooperiert, ob sie von ihr angestellt ist, als Freier arbeitet oder auch irgendwelche Hinweise im Account zu finden sind, dass für dieses Medienhaus gearbeitet wird. Das haben wir sofort ausgeschlossen. Selbstverständlich kann man das nicht bis ins Letzte nachverfolgen, ob die Person oder der Account oder der Influencer irgendwann mal vielleicht einen Beitrag für ein Medium gemacht hat. Aber die Idee war, sich Leute anzugucken, die ihren Hauptberuf darin sehen, auf Social Media zu kommunizieren.
Davon habt ihr euch knapp 100 angesehen. Was genau habt ihr euch angesehen dabei?
Wir haben nach politischen Themen gesucht. Also erstmal geguckt, ob irgendwo auch Bundestagswahl vorgekommen ist, bestimmte politische Themen, in den Hashtags vor allen Dingen. Und darüber wurde dann ein großes Sample gebaut. Und aus dem wurde dann einmal eine Auswahl gezogen. Da hat man sich die Accounts ein bisschen besser angeguckt, ob die auch wirklich unseren Kriterien entsprechen. Und dann konnten die analysiert werden nach einem standardisierten Codebuch.
Und haben wir denn jetzt eigentlich ein Desinformationsproblem bei den Influencern? Weil die erzählen ja alle immer nur Quatsch, steht in der Zeitung.
Ich glaube, so einfach kann man das nicht abtun. Also gerade auch, wenn man sich überlegt, dass das eine Informationsquelle gerade für jüngere Leute ist, die an Bedeutung diejenige von anderen Mediengattungen doch schon langsam überholt hat. Dass sie nur Quatsch erzählen, das kann man auch mittlerweile nicht sagen. Also wie gesagt, sie sind sehr zumindest tagesaktuell informiert, muss man sagen. Dadurch, dass sie eben diese Themen sehr, sehr stark widerspiegeln. Es ist, glaube ich, aber auch keine unabhängige Informationsquelle, weil, wie gesagt, es ist sehr, sehr stark durch Meinung und Emotionen gefärbt.
98 habt ihr euch angeguckt. Wenn ich mir allein die Beispiele aus eurer Publikation angucke, also von Alles Scheißemann oder Eingollern, habe ich noch nie gehört und viele andere vermutlich auch nicht und von vielen anderen habe ich vermutlich auch nicht gehört. Wer sind denn überhaupt die wichtigsten politischen Influencer in Deutschland?
Das haben wir uns jetzt in der Studie natürlich nicht so explizit angeguckt, wer jetzt wichtigsten Influencer sind.
Wenn du jetzt so Name-Dropping in der Kneipe machen müsstest.
Genau, ich probiere es mal.
Ja.
Wen wir drin haben, ist Susanne Siegert. Die könnte auch jemandem etwas sagen, der jetzt nicht unbedingt auf TikTok unterwegs ist, denn die hat schon den Grimme Online Award 2024 verliehen bekommen. Das ist eine Geschichtsinfluencerin, die kümmert sich darum, Verbrechen der Nazizeit und aus dem Zweiten Weltkrieg nochmal deutlich aufzuarbeiten. Ihr Credo war, was man jetzt nicht in der Schule gelernt hat, soll man auf ihrem Account lernen. Das war beispielsweise eine Person, die sich zumindest zur Bundestagswahl auch politisch geäußert hat. Dann haben wir noch Influencerinnen drin, die sich beispielsweise eher so mit feministischem Content beschäftigen. Vielleicht sagt dem einen oder anderen Tara Luise Wittwer etwas. Das ist auch eine Autorin gleichzeitig. Die haben wir im Sample beispielsweise auch noch mit drin. Oder Luisa Dellert, auch keine Unbekannte, die sich sehr stark mit Schönheitsidealen beschäftigt. Aber die halt alle auch zur Bundestagswahl die Themen aufgegriffen haben, die sie bewegen und ich glaube auch dann auch aufgearbeitet haben, wie sie sich das von der nächsten Bundesregierung dann auch vorstellen. Dann haben wir auch noch, die eine oder andere kennen sie vielleicht auch noch, Annabelle Schunke drin unter Einischuh. Die kümmert sich die beschäftigt sich vor allen Dingen mit Migrations- und Asylpolitik. Oder Anna Marinada, das ist eine Influencerin, die sich sehr kritisch mit der Black Lives Matter Bewegung auseinandergesetzt hat. Nur um so ein paar Namen zu nennen, die jetzt etwas größere Accounts sind. Wir haben selbstverständlich noch sehr viele andere untersucht.
Du hast jetzt ausschließlich Frauen genannt. War das Zufall oder gibt es mehr weibliche politische Influencer?
Ich glaube, das kann man nicht sagen. Das waren jetzt tatsächlich die Accounts, die so eine sehr, sehr große Reichweite bei uns im Zahnbad haben. Wir haben aber auch noch Brooklyn Oyoms drin, der hat über 1 Million Follower und der ist vor allen Dingen dadurch bekannt geworden, dass er so mit satirischen Ansprachen an Olaf Scholz auf TikTok geglänzt hat. Den sagt vielleicht er war den Jüngeren etwas.
Dieses politische Influencertum, das findet ja weitgehend unbeobachtet von der, ich sage mal, herkömmlichen medialen Öffentlichkeit statt. So jedenfalls mein Eindruck. Ist das was, ich sag mal, in der Alltagsbeobachtung der Redaktionen hinreichend gewürdigt wird?
Was wir mittlerweile sehr stark sehen, ist natürlich, dass Redaktionen immer stärker auch auf Influencer eingehen. Also sie beschäftigen sich mit ihnen, sie versuchen auch Kooperationen mit ihnen einzugehen, um auch natürlich von der Reichweite mit profitieren zu können. Oder wir sehen ja auch, vor allen Dingen auch in dem Bereich Podcast, dass gute Formate dann auch unter Vertrag genommen werden von Medienhäusern. Das heißt, wir finden eigentlich immer mehr Kooperationen zwischen diesen beiden Welten. Und das ist auch etwas, was wir als Landesmedienanstalt sehr begrüßen, weil warum muss man neue Formate erfinden, wenn es gute bestehende Formate gibt, die man aber tatsächlich auch stärker an einen redaktionellen Kontext vielleicht anbieten kann und sie auch dadurch ein bisschen professioneller gestalten kann. Das ist durchaus eine Entwicklung, die finden wir positiv und ist vielleicht auch eine Zukunft für traditionelle Medien, sich stärker mit dieser Branche zu beschäftigen und sich auch mit ihr, ja, von ihr stärker auch inspirieren zu lassen.
Wie wäre es, sie auch stärker zu kritisieren? Weil Medienkritik über Influencer findet kaum statt.
Man muss natürlich immer da ein bisschen aufpassen, dass man da nicht in ein Phänomen hereinkommt, wo man, wie bei Donald Trump beispielsweise, jede Äußerung sofort auf die Goldwaage legt.
Ist natürlich auch schwierig, Kritik zu üben, wenn jemand seine Meinung sagt.
Ganz genau. Und das haben wir bei den meisten dieser Beiträge gesehen, dass wir hier es hauptsächlich mit Meinungsäußerungen zu tun haben. Selbstverständlich, die greifen einen aktuellen Kontext auf, die Nachrichtenberichterstattung. Aber es ist immer versehen mit einer Meinung, mit einer eigenen Bewertung und die ist auch in den meisten Fällen sehr deutlich gekennzeichnet hier.
Trotzdem habe ich sehr oft das Problem, auch und gerade bei politischen Influencern, dass sie im Grunde Desinformation verbreiten und das Ganze irgendwie als Meinung verbrämen oder tatsächlich über das Sagen ihrer Meinung eine Desinformation verbreiten. Und ich bezweifle, dass man das in den Griff kriegen kann, weil das Internet ist weit und niemand weiß, dass du ein Hund bist. Aber angenommen, ich legte Wert darauf, dass alle Menschen dazu befähigt werden, Sinn von Unsinn zu unterscheiden. Wie würde eine passende Medienbildung aussehen, die auf den kritischen Umgang, also im besten Sinne kritischen Umgang, mit politischen Influencern hinarbeitet?
Ich denke, zunächst einmal ist es wichtig zu verstehen, dass die meisten von denen, zumindest mit einer größeren Reichweite, selbstverständlich damit auch ihren Lebensunterhalt verdienen. Ich glaube, das ist vielen nicht bewusst. Und dass da selbstverständlich auch Geschäftsmodelle hinterstehen, die es auch für denjenigen, den Nutzenden, auch zu hinterfragen gilt. Also wer gewinnt denn eigentlich davon, dass hier jemand die Inhalte postet? Auf der anderen Seite ist es natürlich auch wichtig zu verstehen, was ist Desinformation, woran erkenne ich die, gibt es bestimmte Strategien, auf die ich auch achten muss. Und im Zweifelsfall, wenn du sagst, du triffst ganz häufig auf Desinformation, kannst du die bei uns auch im Zweifelsfall melden. Also wenn dir ein Beitrag komisch vorkommt oder wenn du das Gefühl hast, hier ist was sehr oder derart verkürzt dargestellt, dass ein falscher Eindruck entstehen kann für den Nutzer oder die Nutzerin, dann kann man diese Beiträge auch tatsächlich einmal bei uns prüfen lassen.
Aber wenn mir das auffällt, dann bin ich ja wahrscheinlich sowieso schon in der Lage, zumindest halbwegs intuitiv Sinn von Unsinn zu unterscheiden. Beibringen muss ich das den Leuten ja trotzdem irgendwie noch.
Genau, dazu haben wir auch mittlerweile verschiedene Formate. Du kannst einmal, wenn du noch ein Schulkind bist, über unsere Medienscouts in so einem Peer-to-Peer-Ansatz darüber aufgeklärt werden, wie man eigentlich Fake von Fakt unterscheidet, was Desinformation eigentlich ausmacht und wie ich mich dagegen auch wehren kann. Das ist so auf einer jüngeren Ebene das Gleiche. Oder das weitergehend haben wir auch noch eine Kampagne jetzt gestartet, Quelle Vertrau mir, wo wir einfach mehr die Awareness von einer älteren Zielgruppe auch adressieren, zum Gucken, hinterfrag einfach mal die Fakten, die dir präsentiert werden, ob sie wirklich Fakten sind oder ob da was anderes dahinter steckt und jemand anderes vielleicht auch davon profitieren kann.
Jetzt reden wir die ganze Zeit über junge Leute, aber wenn ich ehrlich bin, ich habe viel eher den Eindruck, als wären die älteren Generationen, ich sag mal so die Babyboomer, das eigentliche Problem, wenn es um Desinformation im Netz geht. Warum reden wir eigentlich die ganze Zeit immer nur über junge Leute?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Wir sehen auch, dass die junge Generation eigentlich die Generation ist, die kompetentesten mit der neuen Informationsumwelt umgeht. Die sind sehr kritisch, die hinterfragen, was sie sehen und vertrauen nicht gleich. Deswegen ist es auch für uns ein großes Anliegen, eben auch durch solche Kampagnen wie die Kampagne Quelle Vertrau mir, ein größeres Publikum anzusprechen und vor allem auch ein älteres Publikum. Und das ist uns sehr wichtig. Was wir auch mittlerweile machen, ist durch unsere Medienbox, also ein Selbstlernerangebot der Landesanstalt für Medien, hier auch Workshops oder Online-Trainings anzubieten, was eigentlich Desinformation ausmacht und wie ich es finde. Und das ist auch an eine ältere Zielgruppe gerichtet.
Desiree Steppert, vielen Dank.
Dankeschön für das nette Gespräch.
Und ich bin Holger Klein und danke für die Aufmerksamkeit. Und falls ihr noch was Aufmerksamkeit übrig habt, hört doch mal in unsere neue Produktion rein. Die heißt Nice und Nötig und darin redet Annika Schneider mit Menschen, die Medien und Journalismus besser machen. Und für Nice und Nötig gilt, wie für Holger ruft an, der Podcast und ganz Übermedien sind werbefrei, unabhängig und ausschließlich finanziert durch unsere Community. Details zu all dem findet ihr auf übermedien.de.